Wir hatten letzte Woche hier einen Abendgottesdienst mit Knüschel, Christoph. Das Thema war unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. Und weil meine Predigt dort anknüpft, möchte ich gerne kurz zusammenfassen, was er in seiner Predigt gesagt hat für alle, die letzten Sonntag nicht hier waren. Wir sollen einander lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Wir sind nicht nur aufgefordert, einander zu lieben, sondern es ist sogar eine Verpflichtung. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Das kommt aus der Rolle, die wir erhalten als Kinder Gottes. Weil wir Kinder Gottes sind, setzt Gott uns in die Rolle mit der Verpflichtung, einander zu lieben. Einander lieben heißt, Gutes zu tun. Für unsere Mitmenschen Gutes zu tun. Knüschel bezog sich dabei auf Matthäus 25, diese Szene vom letzten Weltgericht, wo die Menschen unterteilt werden in Ziegen und Schafe, wo Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir etwas zu trinken gegeben, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht und so weiter. Und wir sehen an dieser Bibelstelle, dass unsere Taten auch zählen. Was wir tun, ist wertvoll. Und das Leben von einem Menschen, der Jesus nachfolgt, ist nicht genau gleich wie das Leben von einem Menschen, der Jesus nicht nachfolgt. Und es ist auch nicht gleich wie das Leben, das er vorher geführt hat. Die Nachfolge Jesu verändert das Leben. Knüschel hat uns dazu aufgefordert, als Gemeinde darum zu ringen, herauszufinden, wo unsere Aufgabe als Gemeinde ist, wie wir unseren Mitmenschen dienen können. Und dann unsere Energie, unsere Zeit, unser Geld dort zu investieren. Er hat viele Ideen geliefert, wie man das konkret umsetzen könnte als Gemeinde. Und diese Ideen sind toll. Und wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, kann ich euch sehr empfehlen, sie nachzuhören. Sie ist online. In diesen Gemeindegefäßen, denke ich, liegt aber auch eine Gefahr. Man kann ja jetzt denken, okay, jetzt muss zuerst die Gemeindeleitung einmal entscheiden, welches Gefäß wir gerne machen möchten. Und dann brauchen wir ein Konzept. Und nach dem Konzept brauchen wir ein Team von Menschen, die dafür begabt sind und diese Menschen werden das dann umsetzen. Und das kann dazu führen, dass ich mich zurücklehne, weil ich denke, dafür bin ich nicht begabt und ich bin nicht in diesem Team und deshalb ist das nicht meine Aufgabe. Und deshalb kommt heute noch diese zweite Predigt, weil ich denke, nicht nur denke, ich bin überzeugt, dass es jeden Einzelnen von uns angeht und dass die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen nicht nur, auch, aber nicht nur in ein Gemeindegefäß gesteckt werden kann und die Leute das dann machen. Das geht uns alle etwas an. Das ist eine Aufgabe, ein Auftrag, eine Verantwortung oder, wie wir letzte Woche gehört haben, eine Verpflichtung, die wir alle haben. Ich möchte anknüpfen bei der Nachfolge, die wir letzte Woche bereits gehört haben, dass die Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, unser Leben verändert. Ich denke, dort ist wirklich der springende Punkt. Ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen von Dietrich Bonhoeffer, es heißt Nachfolge. Und er schreibt dort, Gnade, die wir von Gott erhalten, hat immer, muss sogar immer ein Resultat haben, eine Folge. Sie kann nicht unbeantwortet bleiben. Er bezieht sich dort auch auf Jakobus 2, Vers 17. Dort lesen wir, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Ein Glaube ohne Taten ist tot. Ich betone, ich möchte in keiner Weise sagen, dass wir uns diese Gnade verdienen können mit den Taten. Die Gnade kommt immer zuerst. Sie ist ein Geschenk, das wir erhalten. Aber Gnade, dieses große Geschenk, das wir erhalten, erfordert eine Antwort, eine Reaktion. Wenn ich dieses Geschenk, wenn ich den Glauben an Jesus wirklich ernst nehme, dann muss ich mein Leben verändern. Dann kann ich nicht weiterleben, wie ich vorher gelebt habe. Ich lese nochmal eine Bibelstelle, Epheser 4. Übrigens habe ich viele Bibelstellen heute. Es liegen hinten Predigtblätter auf, wo sie aufgeschrieben sind. Ihr könnt gerne noch eines holen oder später eines mit nach Hause nehmen zum Nachlesen. Epheser 4, Verse 21 bis 24. Es steht dort: Wenn Jesus euch wirklich etwas gelehrt hat, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr das bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, dass in eurem Geist und in eurem Denken euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wenn wir mit Jesus leben, dann ziehen wir ein neues Kleid an. Unser Denken wird verändert. Und ich bin ganz sicher, dass mit dem Denken auch das Handeln verändert wird, weil ich kann nicht anders als früher denken, aber gleich wie früher handeln, das funktioniert ja gar nicht. Also wird sich auch unser Leben verändern. Wir haben in diesem Vers gelesen, dass das neue Kleid, das wir anziehen, das Kleid nach dem Bild Gottes ist. Und ich glaube, der zweite Schlüssel von dieser Veränderung, von dieser Verantwortung gegenüber den Mitmenschen ist die Ebenbildlichkeit Gottes. Wenn ich bin wie ein Spiegel Gottes, wenn ich ein Ebenbild von Gott bin, dann ist das auf der einen Seite unglaublich stärkend. Es erfüllt mich mit Würde und mit Kraft, weil etwas Göttliches in mir steckt. Andererseits glaube ich aber auch, dass damit eine große Verantwortung kommt, weil die Menschen ja an mir sehen sollen, wie Gott ist, wenn ich der Spiegel von Gott bin. Das ist meine Verantwortung, die ich habe als Ebenbild von Gott. Dass die Menschen an meinen Worten und an meinen Taten sehen können, wie Gottes Wesen ist. Und wie ist denn Gottes Wesen? Was sollen denn die Menschen sehen, wenn sie unsere Taten anschauen? Sie sollen die Liebe sehen, weil wir lesen im 1. Johannes Kapitel 4, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Jesus lebte die Liebe und das oberste Gebot, das alle Gesetze zusammenfasst, ist die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fasst alles andere zusammen. Und deshalb ist das, was die Menschen an uns, an dir sehen sollen, die Liebe. Ich könnte mehrere Sonntage über die Liebe predigen, so viel steht in der Bibel davon. Und ich möchte mich heute konzentrieren auf die Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Ich werde verschiedene Begegnungen kurz anschauen und schauen, wie Jesus diesen Menschen begegnet ist und was davon wir oder welche Art Liebe wir dort sehen können. Jesus spricht zum Beispiel mit einer Frau, die ist eine Samaritanerin. Heute würden wir diese Gruppierung vielleicht als Sekte bezeichnen. Abgekommen, weggekommen von unserem Glauben, auf einem Irrweg. Und er, Jesus, war ein Mann und sie war eine Frau. Und er hat sie angesprochen, schon nur, dass er sie angesprochen hat, ist etwas, das alle gesellschaftlichen Normen dieser Zeit sprengt, weil das gehörte sich einfach nicht. Weder, dass ein Mann eine Frau anspricht, noch, dass Jesus als jüdischer Rabbi eine Samaritanerin anspricht, dass sie überhaupt in Kontakt kommen. Er hat sich nicht um die gesellschaftlichen Normen gekümmert. In der Begegnung mit Zachäus sehen wir, dass Jesus einen Menschen zu Hause besucht, der ganz öffentlich Gelder betrogen hat. Ein Geldbetrüger und nicht ein Versteckter, von dem man sagen kann, ja, vielleicht hat er es nicht gewusst. Zachäus war einer, von dem jeder wusste, dass er Geld betrogen hat. Das war ein öffentliches Wissen. Und Jesus begegnet ihm nicht nur, sondern er geht in dessen Haus, besucht ihn zu Hause, wo er wohnt. Er hatte noch mehr mit Betrügern zu tun. Es gibt eine Stelle, Matthäus 9, Vers 10, wo wir lesen, dass Jesus am Essen war in dem Haus, in dem er wohnte zu diesem Zeitpunkt. Und da kamen viele Sünder und Betrüger und lagen mit ihm zu Tische. Er hat also nicht nur diese Betrüger in ihrem Haus besucht, sondern er hat sie sogar in sein eigenes Haus eingeladen, an seinen eigenen Tisch und mit ihnen das Essen geteilt. Jesus schaffte einen Neuanfang für eine Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Er hat sie nicht verurteilt. Er hat ihr einfach so einen Neuanfang geschenkt. Jesus lässt sich von einer stadtbekannten Sünderin berühren. In Lukas 7 steht diese Begegnung mit der Frau, die als bekannte Sünderin bezeichnet wird, die zu Jesus kommt und so weint, dass ihre Tränen seine Füße netzen und sie trocknet sie mit ihren Haaren. Und sie salbt sein Haupt mit Öl. Und ich finde, dass er sich dort so berühren lässt, auch etwas sehr, sehr Starkes, etwas, wo wir sehr stark sehen können, wie Jesus diese Liebe lebt. Weil wieder, es war eine fremde Frau und es war bekannt, dass sie eine Sünderin war. Jemand, der das Leben nicht so lebt, wie die Gesellschaft denkt, man sollte es leben. Und er lässt sich von ihr sogar körperlich berühren. Und ich finde das eine sehr intime Berührung, weil ich denke, eine Berührung am Arm oder an der Hand, das wäre ja noch eine Sache. Aber eine Berührung an den Füßen und an den Kopf, das kommt schon näher. Das kommt körperlich auch näher. Jesus lässt diese Frau sehr nah an sich heran. Es gibt noch mehr solche Berührungen. Es gab eine Frau, die hatte jahrelange Blutungen. Und sie kommt zu Jesus und sie berührt ihn und er lässt sich berühren von ihr. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche Gesetze es damals gab für Frauen in der Zeit ihrer Blutung. Sie durften keine körperlichen Kontakte haben, weil alles, was sie berührten, wurde unrein. Sie waren in dieser Zeit unrein. Und dort, wo sie saßen zum Beispiel, wenn nachher eine andere Person auf diesem Stuhl saß, wurde diese Person auch unrein. Und wenn wir lesen, dass diese Frau schon 12 Jahre Blutungen hatte, heißt das doch, dass sie 12 Jahre keinen Körperkontakt zu einer anderen Person hatte. Und sie wurde gemieden oder sie musste Abstand halten, weil sie niemand anderen verunreinigen wollte. Und Jesus lässt zu, dass diese Frau kommt und ihn an seinem Gewand berührt. Er hätte sich auch wehren können. Er hat ja diese religiösen und gesellschaftlichen Normen gekannt. Aber er lässt sich berühren, lässt sich auf eine Begegnung ein mit dieser Frau. Eine dritte Berührung möchte ich noch erwähnen, die mich selbst auch sehr berührt. Es ist die Erzählung vom Aussätzigen. Wir lesen sie in Lukas Kapitel 5. Dort ist ein Mann, der hat Aussatz. Und wenn ich gesagt habe, dass die Frau mit Blutungen gemieden wurde oder außerhalb der Gesellschaft stand, dann galt das noch viel mehr für diesen Mann mit Aussatz. Diese Krankheit war sehr ansteckend und um Ansteckungen zu vermeiden, mussten diese Leute kleine Glocken bei sich tragen, die beim Gehen ein Geräusch machen, klangen, damit die Leute hörten, ah, da kommt jemand mit Aussatz, ich muss auf die Seite gehen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für diesen Mann geheißen hat, wenn immer, wenn er kommt, alle Menschen auf die Seite weichen und niemand in seine Nähe kommt? Und jetzt kommt Jesus und was macht er? Er sagt nicht einfach, du bist geheilt. Er hätte das auch tun können, aber er berührt ihn im Gesicht. Er berührt ihn mit der Hand am Gesicht. Eine Berührung nach so vielen Jahren Distanz zu Menschen. Jesus sucht die Nähe zu den Menschen. Und er hilft nicht nur, wenn er darum gebeten wird. Er hilft nicht nur, wenn Menschen zu ihm kommen oder wenn sie vorher Buße tun, sondern er hilft, weil er Mitleid hat. Ich möchte hier noch eine Stelle dazu lesen, eine Begegnung von Jesus mit einem Menschen, Lukas 7, Verse 12 bis 15. Als Jesus sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Habt ihr gesehen, wie er auf sie zugeht? Das war ein Trauerzug, sie wären einfach an ihm weitergezogen. Diese Witwe kam nicht zu ihm und hat gebeten, kannst du meinen Sohn zum Leben erwecken? Er hatte Mitleid und er ging auf sie zu. In all diesen Begegnungen sehe ich, dass Jesus sich nicht darum kümmert, wie die gesellschaftlichen Normen oder Schranken sind oder die religiösen Vorstellungen, Vorgaben oder Grenzen. Er kümmert sich nicht um Herkunft, Aussehen oder Geschlecht. Er kümmert sich nicht um Gesundheit, um den Bildungsstand. Er kümmert sich nicht um das Strafregister oder um den Rang oder um die Vergangenheit dieser Person. Er sieht die Person und sieht, was diese Person werden kann, als was sie geschaffen wurde und wo sie hingehen soll und nicht, was in der Vergangenheit war. Diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, ich glaube, in dieser Liebe ist Jesus unser Vorbild, aber diese Liebe ist auch unser Auftrag, der von uns als Gemeinde und der von jedem Einzelnen, von mir und von dir. Und jetzt denkst du vielleicht, bei uns gibt es ja keine Zöllner und Ehebrecher werden nicht gesteinigt, Frauen mit Blutungen werden nicht gemieden. Wo kann ich denn etwas helfen? Wo ist denn jetzt meine Aufgabe? Und vielleicht denkst du, es gibt so viel Unrecht und Not in dieser Welt. Wo soll ich denn beginnen? Ich bin ja nur eine Person. Was kann ich denn schon ausrichten? Und vielleicht denkst du auch, also in meinem Umfeld verhungert niemand. Vielleicht denkst du, ich sehe keine so großen Schwierigkeiten bei meinen Mitmenschen, denn uns geht's doch gut, wir leben in einem reichen Land. Und ich möchte dir zwei Ermutigungen mitgeben. Erstens, deine Stimme und deine Handlung, die zählt etwas. Weißt du, wenn eine Person denkt, ja, nur ich, wenn ich etwas tue, dann hat das keinen großen Einfluss, dann mag das vielleicht sogar stimmen. Aber wenn 50 oder 100, 200 oder 1000 Menschen, jeder für sich alleine denkt, meine Taten und meine Worte machen einen Unterschied, dann gibt das zusammen ganz sicher einen Unterschied. Dann bewirkt das etwas. Aber es braucht die Entscheidung von jedem Einzelnen. Und du musst nicht denken, dass du mit etwas ganz Großem beginnen musst. Vielleicht denkst du, es braucht ein großes Projekt oder wenn ich den Menschen in unserem Dorf helfen möchte, dann muss man etwas Großes aufbauen und dann brauche ich mehr Leute und dann wird mir die Verantwortung fast zu groß und zu schwer. Du kannst mit ganz kleinen Sachen beginnen. Und vielleicht machst du dein Leben lang kleine Sachen und insgesamt werden sie zu etwas Großem. Ich versuche euch einige Beispiele zu geben, wie das aussehen könnte. Und diese Liste ist überhaupt nicht vollständig, sie ist persönlich geprägt, wie wir letzte Woche das für die Gemeinde gehört haben. Heute einige Ideen, wie ihr das umsetzen könntet für eure Mitmenschen. Zum Beispiel, bleibe einmal bei irgendeiner Person, die am Straßenrand sitzt und um Geld fragt oder dich so auf der Straße um Geld fragt. Bleibe einen Moment stehen und frage diese Person, wie es ihr geht. Eine kleine Frage kann hier den Unterschied machen. Wenn du unterwegs einen Kaffee kaufst zum Mitnehmen, kaufe doch mal zwei und verschenke einen an irgendeine fremde Person oder vielleicht die Zeitungsverkäuferin oder den Straßenmusiker. Wenn du hörst von jemandem, der krank ist, bringe eine Pfanne mit Suppe mit. Warum nicht? Er kann sie auch einfrieren und später essen, wenn er sie nicht braucht in dem Moment. Und wenn du hörst von einer Familie vielleicht, die überfordert ist oder überarbeitet und im Stress und keine Energie mehr hat, nimm ihnen einen halben Tag die Kinder ab oder wirble mal mit dem Staubsauger durch ihre Wohnung. Anstatt dich im Zug über die laute Musik aus Eritrea oder Syrien oder weiß ich woher zu ärgern, geh mal hin und sage, willkommen in der Schweiz, schön, dass du da bist. Nimm am Morgen beim Verlassen vom Haus 5 Franken in deine Hosentasche und schau mal, wo du sie verschenken kannst an diesem Tag. Vielleicht triffst du gerade jemanden, der das braucht. Schenke Trost, schenke Aufmerksamkeit, höre zu, wenn jemand spricht. Gehe regelmäßig zu den Abstimmungen, fülle diese Papiere aus, weil auch dort deine Stimme zählt. Sei großzügig, mache Komplimente, ermutige Menschen in den Sachen, die sie gut können. Lächle mal einen fremden Menschen an, einfach so. Du wirst sehen, er wird zurücklächeln, ganz sicher. Bedanke dich mal bei der Verkäuferin im Migros für ihre Arbeit, die sie dort tut. Warum nicht mit so ganz kleinen Sachen beginnen, einen Unterschied zu machen? Es geht vor allem darum, glaube ich, die Augen offen zu halten und zu sehen, wo etwas gebraucht wird, wo wir ein kleines Stück von dieser Liebe hinstreuen können. Und manchmal braucht das Mut, manchmal müssen wir dafür über unsere eigene Komfortzone treten, unsere Grenzen ein bisschen erweitern, weil wir vielleicht nicht gewohnt sind, solche Dinge zu tun. Ich erzähle das hier heute nicht, weil ich denke, dass ich darin ein riesiges Vorbild bin. Es gibt so viele Momente, in denen ich eine Idee habe und sie nicht umsetze, weil ich Angst habe, mich zu blamieren oder weil ich nicht den Mut habe, über meine Grenze zu treten, weil ich denke, jemandem zu nahe zu kommen. Ich möchte eine Sache erzählen, mit der ich gestartet habe, nicht um zu zeigen, wie gut ich das mache, sondern einfach um ein weiteres Beispiel zu geben. Es gibt im Migros in Langnau eine Verkäuferin, sie verkauft Surprise-Zeitungen und ich habe mir angewöhnt, bei dieser Frau immer eine Zeitung zu kaufen und ein bisschen mehr Geld zu geben, als sie verlangt für diese Zeitung. Und mittlerweile weiß ich, wie sie heißt, ich weiß, wo sie wohnt und wie viele Kinder sie hat. Ich weiß sogar über die Schwierigkeiten mit ihren Kindern Bescheid. Und sie freut sich jedes Mal, mich zu sehen. Und vielleicht freut sie sich nur, weil sie weiß, dass ich eine Zeitung kaufe. Und das ist auch okay. Es war so etwas Kleines und beim ersten Mal hat es mich ein bisschen Überwindung gekostet. Und jetzt ist es ganz normal geworden. Und jetzt möchte ich gerne überlegen, was ist mein Nächstes? Wo kann ich ein nächstes Mal meine Grenze überschreiten, auf einen Menschen zugehen, der mir fremd ist, ohne zu schauen, was er für einen Hintergrund, eine Geschichte, eine Herkunft hat. Wo kann ich etwas Kleines tun, um diese Liebe Gottes zu zeigen in einer Tat? Und ihr merkt, dieses Verhalten, dieses neue Kleid, das wir anziehen, diese Liebe, das fällt uns nicht einfach so zu. Natürlich hilft Gott uns mit seiner ganzen Kraft, aber es braucht von uns auch etwas. Es braucht von uns mutige Schritte und es braucht immer wieder die Entscheidung dafür. Die Entscheidung dafür, das wirklich zu wollen, das wirklich zu tun. Weil ohne meine Entscheidung werde ich es nicht machen. Es ist nicht unser Naturell, auf fremde Menschen einfach so zuzugehen und sie zu beschenken. Das braucht eine Entscheidung immer wieder. Ich möchte mit einem letzten Vers schließen, der eigentlich alles zusammenfasst, was ich jetzt gesagt habe. Er steht in Titus 3, Vers 1. Dort steht, sei zu jedem guten Werk bereit. Sei zu jedem guten Werk bereit. Was ist das für ein Auftrag? Was ist das für eine Verantwortung mit diesem Auftrag? Überlege dir, wo kannst du dich entscheiden oder was kann dein nächster kleiner Schritt sein, Gottes Liebe in deinen Taten gegenüber den Mitmenschen aufblitzen zu lassen? Was ist dein nächstes gutes Werk?